Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. International. Eine Sendung von Christin Hellberg.
Das Außenministerium in Damaskus. Schwarze Limousinen rasen um die Kurve, Autoreifen quietschen, schwere Türen werden aufgerissen. Hausherr Walid el-Muallim bekommt Besuch und in der sonst so ruhigen Wohnstraße im Zentrum von Damaskus bricht Hektik aus. Die Anwohner haben sich an diese Szene inzwischen gewöhnt, wiederholt sie sich doch mehrmals wöchentlich. Die Krise in Gaza bringt Vermittler in die syrische Hauptstadt, denn Präsident Bashar al-Assad beherbergt hier die politische Führung der Hamas. Einer der ersten war, mal wieder, Frankreichs Präsident Sarkozy. Anfang Januar sprach er mit Syriens Machthabern über eine Lösung des Gaza-Konflikts, nachdem er Damaskus schon im September 2008 besucht hatte, als erster westlicher Staatschef nach 5 Jahren Isolation. Seitdem geben sich Europas Politiker im Außenministerium die Klinke in die Hand. Samir el-Taki, Leiter des Orientzentrums für internationale Studien und ein enger Berater des syrischen Außenministers, ist zufrieden.
Syrien hat bewiesen, dass es zur Lösung von Konflikten beitragen kann, wenn die internationale Gemeinschaft einen versöhnlichen Weg einschlägt. Es gibt viele gemeinsame Projekte mit verschiedenen europäischen Staaten, nicht nur auf wirtschaftlicher, sondern auch auf politischer und diplomatischer Ebene und selbst in Sicherheitsfragen.
Diese Wiederannäherung hat Syrien als Gesprächspartner für europäische Vermittler aufgewertet, auch im Gaza-Konflikt. Denn wer die Verhandlungsbereitschaft der Hamas ausloten möchte, kommt an Damaskus als Sitz ihres Politbüros nicht vorbei. Da sich aber aufgrund der amerikanisch-europäischen Kategorisierung der Hamas als terroristische Vereinigung kein westlicher Diplomat persönlich mit Hamas-Vertretern treffen kann, hilft die Regierung von Präsident Assad beim Übermitteln von Botschaften. Schon vorher hatte Syrien im Verhältnis zum Libanon bewiesen, dass es im Nahen Osten eine konstruktive Rolle spielen kann. Nach Jahrzehnten der Einmischung hat Damaskus den Libanon als souveränen Staat anerkannt. Die beiden Nachbarn nahmen erstmals seit ihrer Unabhängigkeit von Frankreich diplomatische Beziehungen auf. Für Europa der entscheidende Grund, die Isolation gegenüber Damaskus zu beenden. Das syrisch-libanesische Verhältnis bleibt jedoch weiter angespannt. Der Mordanschlag auf Libanons ehemaligen Ministerpräsidenten Hariri und mehrere andere Attentate sind noch immer nicht aufgeklärt. Viele Libanesen vermuten die Drahtzieher in Damaskus. Hinzu kommt das Problem radikal-islamischer Gruppen, die im Nordlibanon ein Rückzugsgebiet gefunden haben. Sie greifen nicht nur libanesische Armeeangehörige an, sondern stellen auch für Syrien eine Gefahr dar, sagt der Journalist Ziad Haidar, der als Korrespondent für verschiedene ausländische Medien arbeitet.
Terrorism, which is related to, you know, Islamic extremists, is a real threat.
Terrorismus in Verbindung mit islamischem Extremismus ist eine echte Bedrohung, die man ernst nehmen muss. Vor allem wegen der Konflikte in der Umgebung, der wachsenden Zahl von Extremisten im Nordlibanon und der finanziellen Hilfe, die sie bekommen, und wegen der Al-Qaida-Präsenz im Irak. Syrien dient als Brücke zwischen Irak und Nordlibanon. Die Islamisten treffen sich, indem sie Syrien durchqueren. Das ist beängstigend.
And you know, they see each other through crossing Syria. So it's worrying, definitely.
Ende September explodierte in Damaskus eine Autobombe und riss nach offiziellen Angaben 17 Zivilisten in den Tod. Vermutlich waren es noch mehr. Wenige Wochen später präsentierte das Staatsfernsehen Anhänger der Islamistengruppe Fatah el-Islam als Hintermänner des Anschlags. Die Fatah el-Islam agiert im Nordlibanon und hatte sich dort im Sommer 2007 wochenlange Auseinandersetzungen mit der libanesischen Armee in einem palästinensischen Flüchtlingscamp geliefert. Präsident Assad äußerte in einem Interview die Sorge, dass die Extremisten vom Libanon aus das syrische Regime destabilisieren wollten und schickte Truppen an die syrisch-libanesische Grenze. Die entscheidende Frage ist, wer diese radikalen sunnitischen Gruppen unterstützt und finanziert. Damaskus macht Saudi-Arabien dafür verantwortlich. Die Saudis wollten im Libanon ein Gegengewicht zur schiitischen Hisbollah schaffen und gleichzeitig Syrien eins auswischen, so die offizielle syrische Lesart. Das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und Syrien ist so schlecht wie nie zuvor. Während des Krieges zwischen der Hisbollah und Israel im Sommer 2006 hielt sich Riad auffällig zurück. Die Syrer sahen darin einen Verrat, da die arabischen Staaten zum ersten Mal nicht geeint gegen Israel auftraten, erklärt Politikberater El-Taki.
They stabbed us in the back during the war on Lebanon.
Während des Libanon-Krieges sind die Saudis uns in den Rücken gefallen. Sie haben absichtlich einen Waffenstillstand hinausgezögert, weil sie wollten, dass Israel das Rückgrat der Hisbollah und Syriens bricht.
Sobald US-Präsident Bush, der enge Verbindungen zum Ölgeschäft und eine gute Freundschaft mit dem saudischen Königshaus pflegt, abgetreten ist, werde der internationale Kampf gegen den Terrorismus die Saudis einholen, meint El-Taki. Denn der habe seine Wurzeln ideologisch, finanziell und personell in Saudi-Arabien. Besonders bemerkbar macht sich der saudische Einfluss im Irak. Nahostexperten sind sich einig, dass die Nachbarländer bei Iraks internen Konflikten kräftig mitmischen. Während der Iran schiitische Milizen wie die Badr-Brigaden unterstützt und Saudi-Arabien sunnitische Aufständische finanziert, soll Syrien ausländische Kämpfer unbehelligt in den Irak einreisen lassen. Samer Latkani, der ebenfalls am Orientzentrum für internationale Studien arbeitet und viele Jahre in Deutschland gelebt hat, unterscheidet dabei zwischen Widerstand gegen eine Besatzungsmacht und Terror gegen Zivilisten.
Syrien hat selbstverständlich auch die Aktionen gegen die Amerikaner in Irak unterstützt, aber nicht die Radikaler. Man muss eigentlich unterscheiden zwischen all diesen Gruppierungen, die Aktionen gegen die Amerikaner in Irak geleitet hatten. Syrien hat versucht, nur Widerstandskämpfer zu unterstützen, die keine Terroristen oder terroristische Aktionen gegen Zivilisten geleitet hatten.
Damaskus, von Anfang an ein Gegner der US-geführten Invasion des Jahres 2003, fordert seit jeher den Abzug ausländischer Truppen aus dem Irak. Die Ankündigung des zukünftigen amerikanischen Präsidenten Barack Obama, das US-Militär werde den Irak innerhalb von 16 Monaten verlassen, wird in Syrien entsprechend positiv aufgenommen. Die zu Zeiten Saddam Husseins verfeindeten Nachbarn pflegen inzwischen gute Beziehungen. Im Oktober 2008 entsandte Damaskus nach 3 Jahrzehnten wieder einen Botschafter nach Bagdad. Handel und Investitionen nehmen zu. Grundsätzlich kontrolliere Syrien das Grenzgebiet zum Irak heute sehr viel effektiver als früher, sagt Amar Kurabi. Der Vorsitzende der Nationalen Menschenrechtsorganisation sitzt im Café Havanna, einem beliebten Treffpunkt für Regimekritiker, Intellektuelle und Geheimdienstmitarbeiter. Durch eine breite Glasfront sind die Tische im Erdgeschoss gut einsehbar. Wer sich ungestörter unterhalten möchte, geht ins Obergeschoss. Kurabi zu bespitzeln ist aber auch dort einfach, denn der 38-Jährige sagt offen, was er denkt. Aus seiner Sicht ist Syrien als säkularer Staat längst selbst zur Zielscheibe radikaler Islamisten geworden.
Es ist offensichtlich, dass salafistische Gruppen Syrien inzwischen als Feind betrachten, denn das Regime hat viele ihrer Anhänger ins Gefängnis gesperrt. Deshalb behandeln Al-Qaida und andere Gruppen Syrien jetzt als Feind.
Islamisten im eigenen Land bekämpft Damaskus schon seit den 80er Jahren. Damals forderte die Muslimbrüderschaft das Regime heraus und wurde brutal niedergeschlagen. Bis heute verfolgen die Geheimdienste jeden potenziellen Extremisten. Dabei landeten jedoch viele im Gefängnis, die mit Al-Qaida und Co. gar nichts zu tun hätten, sagt Kurabis Kollege Fayez Fawaz. Der über 70-Jährige engagiert sich seit vielen Jahren für die Menschenrechte und gab dafür seinen Beruf als Arzt auf. Medizin hatte Fawaz in Deutschland studiert. Wegen seiner politischen Aktivitäten saß er später 15 Jahre in syrischen Gefängnissen.
Die Islamisten sind Leute, die niemand verteidigt. Warum? Niemand verteidigt sie, niemand kennt sie. Obwohl sie nicht Mitglieder der Al-Qaida oder Jund al-Sham oder dieser Organisationen sind, Leute, die vielleicht Internet machen oder Briefe miteinander wechseln und so.
Auch Menschenrechtsaktivist Kurabi kritisiert den Umgang des Westens mit vermeintlich islamistischen Gefangenen. Europa und Nordamerika überließen die Strafverfolgung international gesuchter Terrorverdächtiger gerne autoritären Regimen wie dem syrischen, da diese die Islamisten mit brutalen Verhörmethoden und Militärtribunalen schnell hinter Gitter bringen könnten, so Kurabi. Insofern habe der Westen durchaus ein Interesse daran, dass in Syrien alles beim Alten bleibt. Zumal Syriens säkulare Diktatur angesichts von Chaos, Gewalt und wachsendem Islamismus in der Region für den Westen das kleinere Übel sei, sagt der Aktivist. Journalist Ziad Haidar hält das europäische Interesse an innenpolitischen Veränderungen in Syrien ebenfalls für gering. Indirekt jedoch könnte sich die Entspannung in den Beziehungen zum Westen durchaus positiv auswirken, meint Haidar.
If there is any focus on reform, on political reform, it doesn't exist anymore. As long as there's, you know, foreign pressure.
Solange es Druck von außen gibt, existieren keine internen politischen Reformen. Syrien hat sich schon immer Sorgen gemacht, dass externe Kräfte versuchen könnten, mit seiner Sicherheit und Stabilität zu spielen. Wir sind von Konflikten umgeben, die sich auf Syrien übertragen könnten. Sollten sich die Kontakte zum Ausland in den kommenden Monaten positiv entwickeln, werden wir wahrscheinlich auch eine innenpolitische Wende sehen. Reformen könnten wieder ins Gespräch kommen.
Seit Jahren fordert die im Untergrund arbeitende Opposition die Aufhebung des Ausnahmezustands und ein neues Parteiengesetz, das die Gründung anderer Parteien erlauben und damit das Machtmonopol der regierenden Baath-Partei aufweichen würde. Doch angesichts der Konflikte im Irak, im Libanon sowie in Israel und Palästina stehen Stabilität und Sicherheit ganz oben auf der Prioritätenliste des Regimes. An zweiter Stelle folgen wirtschaftliche Reformen, die aus der staatlichen Planwirtschaft eine soziale Marktwirtschaft machen sollen. Und erst danach will Präsident Assad eventuell mehr Demokratie wagen. Konkrete politische Schritte erwartet deshalb in den kommenden Jahren kaum jemand. Bestenfalls könnte sich der Spielraum für Andersdenkende erweitern, sagt der Intellektuelle Wael Sawah. Er schreibt an einem Buch über die syrische Zivilgesellschaft und ist überzeugt, dass ein außenpolitischer Dialog den verschiedenen sozialen Gruppen nutzen wird.
The policy of isolation in the first place was not a very clever policy from the West.
Die Politik der Isolation war von Anfang an nicht besonders schlau vom Westen. Du kannst anderen Leuten nicht sagen, was sie tun sollen, ohne mit ihnen zu sprechen. Mit dem syrischen Regime zu reden, könnte zu einer besseren Atmosphäre für politische und zivilgesellschaftliche Aktivisten führen, in der sie produktiver und sicherer arbeiten können.
Davon würde auch Mazen Darwish profitieren. Er leitet das Zentrum für Medien- und Meinungsfreiheit, das Studien zur syrischen Medienlandschaft durchführt und sich für die Arbeit und Weiterbildung von Journalisten einsetzt. In einem unauffälligen mehrstöckigen Gebäude eines ruhigen Wohngebietes von Damaskus hat das Medienzentrum zwei Kellerräume angemietet. Obwohl von außen nichts auf das Büro hindeutet, sind Mazen Darwish und seine Mitstreiter den syrischen Behörden bestens bekannt. Sie stehen stets mit einem Fuß im Gefängnis, denn wie fast alle Nichtregierungsorganisationen arbeitet das Zentrum ohne offizielle Genehmigung, erklärt Direktor Darwish.
Wir arbeiten nicht illegal, da unsere Aktivitäten und Projekte öffentlich und nicht im Geheimen stattfinden. Die Sicherheitsdienste verschließen einfach die Augen davor. Sie beobachten uns und wissen wahrscheinlich mehr über unser Privatleben als die Menschen, die uns nahestehen. Sobald wir die engen Grenzen überschreiten, in denen wir uns bewegen, ziehen sie uns für all das zur Verantwortung, was wir früher gemacht haben. Denn es fand ja ohne Genehmigung statt.
Darwish hat das bereits am eigenen Leib erfahren, als er Anfang 2008 wegen einer journalistischen Recherche einige Tage hinter Gitter musste. Auch den Job hat er inzwischen verloren. Sein früherer Arbeitgeber habe dem Druck der Behörden nicht länger standhalten können, sagt der 35-Jährige. Mehrere Kollegen privater Medien würden ihn gerne als Autor beschäftigen, fürchten aber, Darwishs Name könnte sie in Schwierigkeiten bringen. Das Land darf der Aktivist auch nicht mehr verlassen, seitdem der Geheimdienst ein Ausreiseverbot gegen ihn verhängt hat. Die üblichen Schikanen, mit denen fast alle Kritiker des Regimes zu kämpfen haben. Das grundlegende Problem in Syrien sieht Darwish im mangelnden Vertrauen zwischen Regierung und Bevölkerung. Jede private Initiative, die nicht vom Staat und seinen Institutionen ausgeht, löse Skepsis aus, meint der Leiter des Medienzentrums.
Die Geheimdienste fürchten nicht das, was tatsächlich und praktisch passiert, sondern das freie Denken. Sobald sie fühlen, dass es eine andere unabhängige Meinung gibt, die nicht der offiziellen Lesart der Dinge entspricht, werden sie nervös. Diese Idee der Freiheit, der Zivilgesellschaft, der Öffnung ist es, was ihnen Angst macht.
Jegliche Kritik im Keim ersticken. Diese Strategie erklärt auch, warum immer wieder Syrer wegen ihrer Veröffentlichungen im Internet hinter Gittern landen. Und warum fast alle namhaften Vertreter der Opposition im Laufe der vergangenen 3 Jahre zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Die Anklage lautete stets auf Schwächung nationaler Gefühle, Verbreitung falscher Nachrichten und Aufruf zu gesellschaftlichen Unruhen, aus Sicht von Menschenrechtsorganisationen pauschale und haltlose Vorwürfe. Die Inhaftierten hätten lediglich ihre Meinung geäußert, betont Fayez Fawaz, der die Urteile als ungerecht und ungesetzlich bezeichnet. Fawaz kritisiert aber auch das Vorgehen der Opposition. Diese habe sich zu sehr auf Veränderungen von außen verlassen und zu wenig an der eigenen Basis gearbeitet, meint der ehemalige Arzt. Deshalb stelle die Opposition bis heute keine ernstzunehmende Kraft dar.
Das haben ja alle Oppositionen in der Welt. Sie haben Wege gefunden, wie sie zu Volk gehen, wie sie die Leute erreichen. Warum verlangt die Opposition alles? Die Opposition muss bescheiden sein. Wenn ich stark bin, dann kann ich viel verlangen. Wenn ich nicht stark, das erste Ziel nicht die Veränderung des Regimes, sondern die Anerkennung der Opposition. Man muss mich anerkennen.
Die Regimegegner hätten sich in den vergangenen Jahren verkalkuliert, meint Fawaz. Sie hätten die außenpolitische Schwäche des Regimes gegenüber dem Westen fälschlicherweise auf das Kräfteverhältnis im Inneren übertragen. Dabei seien Syriens Machthaber im eigenen Land immer stark und der Opposition haushoch überlegen gewesen, erklärt der Aktivist. Kollege Amar Kurabi sieht das ähnlich. Die Äußerungen und Forderungen der Oppositionellen kämen bei den Leuten auf der Straße gar nicht an, sagt der Vorsitzende der Nationalen Menschenrechtsorganisation.
Deshalb ist die Demokratie derzeit keine Priorität der syrischen Gesellschaft. Für die Syrer sind die größten Feinde nicht die Diktatur, die Unterdrückung oder die mangelnde Freiheit, sondern die Lebenshaltungskosten, die steigenden Preise.
Seitdem die Regierung im Zuge ihres wirtschaftlichen Reformprogrammes die Subventionen auf Heizöl, Benzin und Lebensmittel abbaut, ist der Überlebenskampf vieler Syrer noch härter geworden. Eigentlich sollten die teilweise dramatischen Preissteigerungen von gezielter Armenförderung begleitet werden. Doch abgesehen von einem gleichbleibend niedrigen Brotpreis und Gutscheinen für eine Mindestmenge an Heizöl, die jeder syrischen Familie zusteht, ist von sozialer Abfederung nichts zu spüren. Derweil schreitet die wirtschaftliche Öffnung des Landes weiter voran. Ausländische Investoren und syrische Unternehmer profitieren von den besseren privatwirtschaftlichen Bedingungen, während sich die unzureichend ausgebildete Bevölkerungsmehrheit mit schlecht bezahlten Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Fayez Fawaz verweist auf eine wachsende syrische Oberschicht.
Vielleicht ein kleiner Teil von ihnen gehört dem Regime. Sie sind entstanden überall. Es gibt Sunniten, Alawiten, Druze und überall, die reichen Leute sind von der ganzen Gesellschaft in Syrien. Also man kann nicht behaupten, dass die reichen Leute sind nur Leute des Regimes. Das stimmt nicht, aber alle arbeiten zusammen mit dem Regime. Alle.
Einen solchen Pragmatismus wünscht sich Fawaz auch von der Opposition. Diese sollte nicht einfach das Ende der Diktatur herbeisehnen, sondern in Kontakt mit den Verantwortlichen stehen und beharrlich Schritt für Schritt mehr Freiheit und Demokratie einfordern, meint der Menschenrechtsaktivist. Gleiches gelte für die Zivilgesellschaft, sagt Buchautor Wael Sawah.
Die Vertreter der Zivilgesellschaft müssen das Katz-und-Maus-Spiel, das Geben und Nehmen mitspielen. Sie müssen nehmen, was ihnen gegeben wird, und mehr fordern. Und als Gegenleistung müssen sie der Regierung geben, was diese von ihnen erwartet.
Zum Beispiel Unterstützung im Konflikt mit Israel, das seit mehr als 40 Jahren die syrischen Golanhöhen besetzt. Im vergangenen Jahr nahmen Syrien und Israel mit Hilfe der Türkei indirekte Verhandlungen auf. Wegen der Kämpfe in Gaza hat Damaskus die Kontakte jedoch vorerst gestoppt. Grundsätzlich kann der Schritt zu direkten Gesprächen laut Politikberater Samir El-Taki nur mit Washington als Vermittler gelingen. Für eine gute Nachbarschaft zwischen Jerusalem und Damaskus brauche es allerdings mehr als ein Schriftstück, meint El-Taki.
Peace treaty is different from peace.
Ein Friedensvertrag ist etwas anderes als Frieden. Gibt es einen echten Frieden zwischen Ägypten und Israel? Nein. Das Verhältnis beschränkt sich auf die gemeinsamen Abkommen, die damals in Camp David unterzeichnet wurden. Solange die Israelis das Problem mit den Palästinensern nicht gelöst haben, werden sie keinen echten Frieden sehen.
Wie schnell aus vorsichtiger Annäherung eskalierende Gewalt werden kann, zeigt sich dieser Tage in Gaza, wo Israel versucht, mit militärischen Mitteln den Raketenbeschuss radikaler Palästinenser zu stoppen. Der Umgang mit der Krise offenbart die Zerrissenheit der arabischen Welt. Eine koordinierte Strategie im Nahostkonflikt ist für sie schwierig geworden, seitdem ihr regionales Sicherheitssystem zusammengebrochen ist. Früher sorgte die Troika Ägypten, Saudi-Arabien und Syrien für Stabilität. Jetzt haben sich neue Seilschaften gebildet, die miteinander konkurrieren. Da Damaskus sich nicht mehr auf Kairo und Riad verlassen kann, hat es sich neue Verbündete gesucht, erklärt Politikberater El-Taki, allen voran die Türkei und den Iran.
When Syria thinks about threats, about wars, about the possibility of aggression against it, we go to Iran.
Wenn wir an Bedrohungen, Krieg und mögliche Aggressionen gegen uns denken, wenden wir uns an den Iran. Wenn wir dagegen über neue Möglichkeiten, friedliches Management und versöhnliche Lösungen nachdenken, wenden wir uns an die Türkei. Solange diese beiden Alternativen bestehen, wird Syrien alle seine Karten in der Region behalten. Sollte es Frieden und Versöhnung geben, wird sich das Verhältnis zum Iran verändern, aber es wird ein gutes Verhältnis bleiben.
Die Absicht des Westens, Damaskus aus der engen Partnerschaft mit Teheran herauszulösen, auf die eigene Seite zu ziehen und damit den Iran endgültig zu isolieren, erscheint aus syrischer Sicht naiv und verlogen. Schließlich machen auch europäische Firmen gute Geschäfte im Iran. Statt von Syrien eine Lockerung seiner Beziehungen zum Iran, zu Hamas und zu Hisbollah zu fordern, sollten diese Kontakte lieber genutzt werden, fordern immer mehr europäische Politiker. Dahinter steht die Erkenntnis, dass man mit allen Beteiligten, auch unliebsamen Radikalen, verhandeln muss, um die Krisen der Region zu lösen. Gerade Gaza hat gezeigt, dass sich Gruppen wie die Hamas und die libanesische Hisbollah nicht militärisch besiegen lassen, weil sie sich längst zu politischen Kräften entwickelt haben, die demokratische Wahlen gewinnen können. Statt sie als Terroristen abzustempeln, müssen sie deshalb, wie einst Yasser Arafat und seine PLO, als Verhandlungspartner akzeptiert werden, fordern Nahostexperten. Die menschliche Tragödie im Gazastreifen, erst durch die Blockade, dann die Bombenangriffe Israels, macht eine politische Lösung des Nahostkonflikts dringender denn je. Die internationale Gemeinschaft wird sich in Form einer Beobachtermission engagieren müssen, die Grenzen zum Gazastreifen überwacht, um einerseits die Versorgung mit Hilfsgütern zu garantieren und andererseits den Raketenbeschuss auf Israel zu unterbinden und eine Aufrüstung der Hamas zu verhindern. Im Zuge einer solchen diplomatischen Offensive, die die Hamas mit einbezieht, könnte Damaskus vom Schurkenstaat zum Schlüsselland aufsteigen. Dass allen voran der französische Präsident an eine solche Vermittlerrolle Syriens glaubt, zeigte sich bereits vergangenen Sommer in Paris. Während des Gipfels zur Mittelmeerunion bat Sarkozy seinen syrischen Amtskollegen Assad, im Atomstreit mit dem Iran zu vermitteln. Dafür müsse sich jedoch zunächst die westliche Staatengemeinschaft zusammenraufen, erklärt Samir El-Taki.
Zusammen könnte die internationale Gemeinschaft innenpolitische Konstellationen im Iran beeinflussen. Syrien könnte dabei eine Rolle spielen. Aber alle Bemühungen werden erfolglos bleiben, solange der Westen nicht eine rationale Haltung gegenüber dem Iran findet und sich auf eine einheitliche Vorgehensweise einigt.
Große Hoffnungen ruhen dabei auf Amerikas zukünftigen Präsidenten Barack Obama. Das von ihm zusammengestellte Auslandsteam könnte den Konflikt mit dem Iran entschärfen und das angespannte Verhältnis mit Damaskus verbessern. Präsident Bush hatte nach dem Anschlag auf Libanons ehemaligen Ministerpräsidenten Hariri im Februar 2005 die amerikanische Botschafterin aus Syrien abgezogen. Sollte die neue US-Regierung versöhnlichere Töne anschlagen und das Assad-Regime konstruktiv darauf eingehen, könnte Washington schon bald einen neuen Botschafter nach Damaskus entsenden. Positive Aussichten also, doch Politikberater Samer Latkani bleibt vorsichtig. Die Aussöhnung mit dem Westen habe gerade erst begonnen und sie sei auch ein Ergebnis der guten syrisch-iranischen Beziehungen, meint Latkani. Denn das Bündnis mit dem gefürchteten Teheran verhelfe Syrien zu internationalem Respekt.
Syrien braucht Iran und wird weiter Iran brauchen. Wenn wir Iran als strategische Alliierte haben, der Westen wird alles weiter versuchen, um seine gute Seite zu zeigen. Zum Beispiel die Assoziierungsabkommen mit Europäischer Union, zum Beispiel eine Änderung der amerikanischen Positionen vis-à-vis Syrien. Es gibt so viele Sachen eigentlich, die geändert werden sollen. Und ich denke, dass falls Syrien schwacher Sicht zeigen wird, dann diese Änderungen werden nicht kommen.
Die Erfahrungen der vergangenen Monate bestätigen dies. Das Assoziierungsabkommen mit der EU zumindest scheint in greifbarer Nähe. Mitte Dezember einigten sich Vertreter beider Seiten in Damaskus auf den Vertragstext. Bis zum Sommer 2009 soll er unterzeichnet werden. Dann kann Syrien zu den gleichen Bedingungen Handel mit der Europäischen Union treiben, wie alle anderen Mittelmeeranrainer. Von dieser wirtschaftlichen Annäherung erhoffen sich Regimekritiker auch einen größeren Einfluss der EU auf die inneren Angelegenheiten Syriens. Wael Sawah, der Kenner der Zivilgesellschaft, spricht aus, was viele Syrer sich vom Ausland erhoffen.
Talk to the Syrian government. Negotiate with it. Ask it.
Redet mit dem syrischen Regime, verhandelt, fragt nach, sagt ihnen, was ihr denkt und was ihr regional erwartet. Aber vergesst dabei nicht den internen Faktor. Das sind die beiden Dinge, die ich mir von der ganzen Welt wünsche. Ein Land zu isolieren ist unklug und hat nichts mit Politik zu tun.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.